Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gucken wir uns wieder ein ethisches Thema an, und zwar die Medizinethik. Viel Spaß! Per Definition ist die Medizinethik das, was sich eben mit Normsetzungen im Gesundheitswesen auseinandersetzt. Das heißt, die Medizinethik beschäftigt sich mit den sittlichen Normsetzungen, die für das Gesundheitswesen gelten sollen. Und als grundlegende Werte gelten heutzutage das Wohlergehen des Menschen, dass man eben das Recht auf Selbstbestimmung hat, also sozusagen das Prinzip der Autonomie und generell das allgemeine Prinzip, dass eben die Menschenwürde geachtet wird und somit auch die Rechte des Menschen und die Interessen des Menschen. Und für die Medizinethik gibt es dann verschiedene Themenbereiche. Ich glaube, das, was wirklich auf der Hand liegt, ist sowas wie ein Schwangerschaftsabbruch. Also ob der Schwangerschaftsabbruch legitim und moralisch vertretbar sein sollte in unserer Gesellschaft. Dann die Sterbebegleitung. Dann aber auch sowas wie einfach die Präimplantationsdiagnostik, kurz PID. Eine weitere Thematik, mit der sich die Medizinethik aber auch auseinandersetzt, ist die Sterbebegleitung oder Sterbehilfe oder auch sowas in die Richtung zu Gentherapie, Stammzelltransplantation oder Organtransplantation. Und besonders in Deutschland ist die Medizinethik sehr, sehr stark kontrolliert. Das heißt, es gibt verschiedene Institutionen, die sich eben mit diesen Themenfeldern beschäftigen. Wir haben einmal die Ethikkommission, aber es gibt einfach verschiedene Ethikräte, weil das eben so ein komplexes Thema ist und weil da einfach so viele Menschen involviert sind, egal ob indirekt oder direkt. Und zum Beispiel gibt es auch in Deutschland das Embryonenschutzgesetz. Also im Vergleich zu anderen Ländern kann man in Deutschland nicht einfach willkürlich einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, wenn man eben bestimmte Hürden, sage ich mal, schon überschritten hat, bestimmte Wochen der Schwangerschaft. Und generell ist das auch ein bisschen schwieriger im Vergleich eben zum Ausland. Außerdem die Forschung mit so Stammzellen ist auch nicht sonderbar einfach in Deutschland, zumal es sehr, sehr viele Verbote gibt. Vieles ist auch gar nicht erlaubt in Deutschland, weil eben so dieses Gut von den Embryonen und generell die Werte der Embryonen auch sehr groß geschrieben wird in Deutschland. Und natürlich ist immer so die Frage bei der Medizinethik, was genau ist jetzt das moralisch Richtige? Weil die Ethik allgemein setzt sich ja damit auseinander, irgendwelche Richtlinien festzulegen. Das heißt, wenn man eben ethische Probleme hat, weil ich meine sowas wie eben das Embryonenschutzgesetz versucht ja eben die Würde der Embryonen eben aufrechtzuerhalten. Und das zeigt halt eben so diesen moralischen Konflikt. Und generell ist dann einfach die Ethik, die übergeordnete Theorie der Moral. Und die Moral lässt sich dann auch aufsplitten, zum Beispiel in Normen. Das ist einfach etwas Unausgesprochenes, also etwas, das sein soll, und in Werte, etwas, das ist. Und die Moral verweist dann eben auf diese Normen und Werte. Diese Werte und Normen können sich aber zwischen Kulturen unterscheiden und die Kultur ist dann einfach ein Sammelbegriff für alles, was eben vom Menschen geschaffen ist sozusagen. Und natürlich bei der Medizinethik stellt sich dann immer auch die Frage, wie genau wird jetzt dieses moralische Urteil gefällt? Also woher weiß ich, was moralisch korrekt ist, was den Normen und Werten gerecht ist? Und dabei versucht man, verschiedene ethische Theorien heranzuziehen. Es gibt dann einmal den deontologischen und den konsequentialistischen ethischen Stil oder die ethische Mentalität. Und zwar gibt es einmal den Utilitarismus und die Moralphilosophie nach Kant. Die Moralphilosophie nach Kant, also hinsichtlich des kategorischen Imperativs und den Maximen, haben wir uns schon in einer separaten Folge angehört. Ich möchte sie aber hier nochmal wiederholen, weil es einfach ganz einfach ist, dann eben das mit dem Utilitarismus, also eben mit der konsequentialistischen Ethik zu vergleichen. Und die Moralphilosophie nach Kant hat ja so diesen einen ganz bekannten Satz, und zwar: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und wie wir schon bereits uns angeguckt haben, ist eine Maxime ein Leitsatz, den du dir persönlich für dein Handeln setzt. Und diese Maxime ist dann einfach dein moralischer Kompass in bestimmten Angelegenheiten. Und eine Lebensregel ist das dann auch und du hast sie dir dann vorgenommen einzuhalten. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel als Maxime setzt, dass man nicht lügen darf, dann musst du dich erstmal fragen, kann das ein allgemeines Gesetz sein? Das heißt, kann deine Maxime so stark und so moralisch vertretbar sein, dass man sie eben auf die komplette Gesellschaft übertragen lässt? Und wenn du das dann halt eben prüfst anhand dessen, an dieser Kriterien, dann wirst du dir bewusst machen, dass das dann eben entweder zutrifft oder halt eben nicht zutrifft. Und wenn das halt eben zutrifft, also wenn deine Maxime ein Gesetz werden kann, dann musst du auch danach handeln. Das heißt, du darfst dann selber auch nicht lügen oder das tun, was halt eben deine Maxime dir vorschreibt bzw. dir verbietet. Bei der Moralphilosophie unterscheidet man auch so zwischen der Naturgesetzformel, der Selbstzweckformel und der Zweckformel. Das guckt ihr euch aber am besten einfach in der letzten Podcast-Folge dazu an, weil das jetzt in diesem Kontext nicht wirklich eine große Rolle spielt, da jetzt nochmal genau zu unterscheiden. Aber die bestimmten Voraussetzungen sind aber auch hier nochmal wichtig. Und zwar gibt es eben bestimmte Voraussetzungen für eben diese Moralphilosophie nach Kant, und zwar einmal den guten Willen. Und zwar ist das ein unbedingtes Gut, und das ist eben das Ausgangsmotiv für jede sittlich gute Handlung, das heißt dein Handlungsmotiv. Dabei ist es aber ganz wichtig, dass du eben aus diesem guten Willen handelst und du berücksichtigst dabei nicht die Folgen oder die Konsequenzen. Das heißt, die Handlungsfolgen, die du eben durch deine Handlung machst oder potenziell gegeben sind, berücksichtigst du einfach nicht. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn jetzt eben der gute Wille so ein hohes Gut ist, was ist denn dann überhaupt gut? Gut ist das, was eben aus der Vernunft entspringt. Das heißt, man bedient sich seines eigenen Verstandes. Und Kant geht eben davon aus, dass der Mensch ein moralisches Wesen ist. Das heißt, er handelt aus Pflicht, und zwar eben dieses selbstgegebene Gesetz oder einfach die Gesetze zu achten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass eben die Autonomie des Willens gewährleistet ist. Das bedeutet im Umkehrschluss einfach, dass der Mensch vernünftig ist und kann sich deswegen eben so ein Gesetz geben, das heißt, solche Maximen geben, die dann eben ein Gesetz sein können. Und das moralische Gesetz ist dann eben so, dass man einfach die Maxim mit dem kategorischen Imperativ überprüft. Also der kategorische Imperativ ist einfach nochmal ein Leitsatz, der eben für alle gelten soll, eben kategorisch, also immer, egal zu welcher Situation. Das heißt, dass man nur nach derjenigen Maxime handeln soll, durch die man gleichzeitig folgen kann, dass sie eben ein allgemeingültiges Gesetz werden kann. Und wie bei jeder Theorie, egal ob in der Wissenschaft, in Geschichte, in Sozialwissenschaften, werden diese Theorien ja oftmals kritisiert. Und hier wäre eben ein Kritikpunkt, dass man eben die Folgen nicht betrachtet. Und weil dieser kategorische Imperativ auch so universell und absolut ist, muss er natürlich von jedem beteiligt und akzeptiert sein. Und das kann man natürlich nicht immer gewährleisten. Dann auf der anderen Seite gibt es eben diese konsequenzialistische Ethik, also praktisch sich mit den Konsequenzen seiner Handlungen auseinanderzusetzen, wie wir eben gerade gesehen haben. Ist das bei der Moralphilosophie nach Kant eben nicht so, dass man sich die Konsequenzen anguckt, und dabei unterscheidet man einmal zwischen dem ganz normalen Folgenutilitarismus und dem Präferenzutilitarismus nach Peter Singer, der eben auch so mit dem Personenbegriff einhergeht. Und der Folgenutilitarismus ist so aufgebaut, dass man eben nur diejenigen Handlungen ausführen soll, durch die eben die größtmögliche Summe an Nutzen für alle Betroffenen erreicht werden kann. Und dieser Nutzen ist das Glück, das heißt, die Freude soll größer sein als das Leid. Das ist dann sozusagen nach Jeremy Bentham irgendwie definiert worden, dass halt eben dieses Leid minimiert wird und eben diese Freude ganz oben steht. Und natürlich ist jetzt auch hier mal die Kritik, dass es eben sehr schwierig ist, Freud und Leid irgendwie zu berechnen. Man hat kaum einen Maßstab und die Folgen liegen ja meistens in der Zukunft. Das heißt, es gibt auch so einen Dominoeffekt. Das heißt, die Folgen haben irgendwelche Folgen, und es ist ja sehr utopisch zu behaupten, dass man jede einzelne Folge berechnen kann oder abschätzen kann. Außerdem ist das so, dass das auch nicht immer moralisch korrekt sein kann, was man da macht, weil man sich ja eben nur auf die Folgen fokussiert und nicht darauf, dass man eben moralisch gut handelt. Und außerdem gibt es keinen Schutz vor der Minderheit oder Ausbeutung, was dann halt eben bedeutet, dass es eben nicht immer moralisch korrekt sein kann. Denn wenn man zum Beispiel 50 Personen hat, die für die eine Sache sind, die dann eben Freud bringen würde, und die andere Seite ist eben dagegen, weil sie denken, es würde zu Leid führen, dann ist das ja nicht moralisch korrekt zu sagen, aha, die Minderheit ist jetzt einfach egal, und deswegen ist das ein bisschen kritisch. Und dann gibt es eben, wie gesagt, noch den Präferenzutilitarismus, der geht noch einen Schritt weiter. Und zwar ist der eben nach Peter Singer definiert worden. Und zwar ist es dazu allererst mal wichtig, die Interessen abzuwägen. Weil die Interessen sind die Voraussetzung eben für die Summe an Nutzen für alle Beteiligten. Und dabei ist es eben so, dass Peter Singer zwischen zwei Arten von Mensch unterscheidet, und zwar einmal zwischen der Spezie, also die ist moralisch wenig bedeutungsvoll, sie ist eher biologisch bedeutend und auch wissenschaftlich bedeutend. Und zwar geht es einfach darum, dass man eben eine wissenschaftliche Erklärung für den Homo sapiens beispielsweise bekommt. Also dass ein Mensch einfach etwas ist, was eben die Chromosomen hat, eine Zelle hat und generell nach einer Kategorie sozusagen untergeordnet oder eingeordnet werden kann. Dann gibt es aber die Person, und zwar ist die Person dann nicht nur dieser Mensch, das heißt nicht nur dieses Biologische, sondern eine Person, das menschliche Wesen kann halt eben abwägen zwischen Interessen. Das heißt, welche Interessen dominieren, welche Interessen verursachen weniger Leid. Und diese Interessen können zum Beispiel Erfolg sein, dass man eben kein Leid hat, Selbstbestimmung, eben Autonomie, Karriere, Gesundheit oder was auch immer. Und deswegen hat eben eine Person ein rationales Gedächtnis, kann rational denken, kann aber auch selbstbewusst entscheiden mit Emotionen eben, weil eben diese Essen einfach so, so wichtig sind, laut Singer, um eben so einen Grundbaustein für die Moral eben zu haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es eben Personen geben kann, die keine Person sind oder Personen geben kann, die keine Menschen sind. Und du behaltet immer im Hinterkopf, das, was ich hier sage, ist nicht meine persönliche Meinung, sondern einfach nur die ethischen Theorien in diesem Falle oder einfach die Theorien generell. Und natürlich wird auch hier viel kritisiert. Und zwar ist es ja eben so, dass eine Person kognitive Fähigkeiten braucht, diese Emotionen braucht, Interessen braucht, eben dieses Bewusstsein, um eben selbstbestimmt zu handeln. Und die Kritik ist jetzt halt hier eben, ab wann ist denn ein Mensch eine Person? Ist das bei der Befruchtung so? Ist das bei der Geburt so? Hat ein Mensch, der zum Beispiel an Alzheimer erkrankt ist, ist diese Person keine Person mehr in diesem Sinne? Das heißt, ist dieser erkrankte Mensch keine Person mehr, hat eben somit keine Interessen mehr? Kann man das einfach so stehen lassen? Und ab wann ist dann halt wirklich so diese Grundfrage, wann eben ein Mensch eine Person ist? Das heißt, ist ein Fötus eben ein potenzieller Mensch, eine potenzielle Person? Hat er dieselben Rechte wie eben die normalen Menschen, in Anführungszeichen? Das heißt, wir Personen, die eben dieses Bewusstsein haben, diese Autonomie haben. Und es ist auch relativ schwer, diese Folgen generell und diese Interessen sich anzugucken in Notsituationen. Und da kann es natürlich sein, dass es nicht immer moralisch richtig ist, wie wir vorhin schon gesehen haben. Und generell möchten sich eben diese ethischen Prinzipien daran orientieren, dass es eben die Autonomie gibt, dass man nicht schadet, sondern das Wohltun und die Gerechtigkeit. Und was jetzt auch immer ganz interessant ist, wenn man sich eben die Medizinethik im Ethikunterricht anguckt, ist immer so die Frage, wie kann ich denn das beurteilen? Und dann macht man sozusagen eine Fallanalyse oder eine Stellungnahme. Und bei der Fallanalyse geht es eben um ein interessantes Thema oder ein kontroverses Thema, um eine Kontroverse, wie eben zum Beispiel das, was eben in der Medizinethik sich angeschaut wird. Kann man zum Beispiel Gentherapie erlauben? Ja oder nein? Was sind die Folgen davon? Was sind die Konsequenzen? Und dabei ist es halt eben so, dass man in der Einleitung erstmal zeigt, was überhaupt die Thematik ist, die eben erläutern werdet oder eben analysieren werdet. Und ganz wichtig, wo liegt eben dieses ethische Problem? Also beispielsweise eben bei dem Schwangerschaftsabbruch, ab wann ist denn ein Embryo sozusagen ein Mensch? Ab wann hat er Werte? Ist das moralisch vertretbar? Kann man nur die Interessen der Frau in diesem Falle eben hochstellen und die Embryoneninteressen eben nicht und so weiter und so fort? Da kann man sich generell viele Gedanken machen. Und nach der Einleitung analysiert man die Situation. Das heißt, welche Haltung steht jetzt grundsätzlich zur Diskussion? Wer sind die Betroffenen? Das heißt direkt und indirekt. Welche äußeren Fakten gibt es? Das heißt, bekommt ihr irgendwie einen Außentext, wo eben noch zusätzlich irgendwie Fakten dazu geschrieben sind. Das heißt, ihr versucht einfach zum Beispiel den medizinischen Forschungsansatz darzustellen. Was ist denn zum Beispiel diese Gentherapie? Wie findet die statt? Und was ist dann halt eben daran vielleicht problematisch? Sodass ihr dann auch zu Handlungsalternativen kommen könnt, indem ihr euch einfach mal anguckt, ist das in Deutschland überhaupt erlaubt? Ist das verboten? Wie kann man das durchführen? Warum kann man das durchführen? Sodass ihr dann im Endeffekt zu dem Hauptthema kommt, und zwar zu diesen Interessenanalysen. Und zwar, welche persönlichen Werte habt ihr zu dem Thema? Wer ist denn da direkt involviert und welche Interessen haben eben die Leute, die eben involviert sind? Das heißt, irgendwelche Bedürfnisse gibt es zwischen diesen Interessen, irgendwelche Konflikte? Hat irgendeine Interesse Priorität gegenüber einer anderen Interesse? Und dann analysiert ihr noch die Normen und Werte, das heißt die Normen eben, was sein soll und die Werte, was eben ist. Also zum Beispiel, welche Interessen sind nicht verallgemeinerbar oder eben verallgemeinerbar? Gibt es irgendwelche konkreten Normen oder Regeln und Gesetze? Kann man diese Normen gewichten und welche Werte, wie zum Beispiel eben das Grundrecht auf Leben, auf Selbstbestimmung, auf Freiheit, auf Meinungsfreiheit, welche dieser Werte liegen eben den Normen zugrunde? Und dann versucht ihr eben durch eben eine ethische Theorie beispielsweise eure Analyse nochmal zu unterstützen, wie zum Beispiel eben durch den Utilitarismus oder die Moralphilosophie nach Kant. Und dann reflektiert ihr einfach das ganze Thema und versucht auch zu einem Fazit zu kommen. Ihr könnt das Ganze auch ein bisschen offen halten, also indem ihr nicht auf eine genaue Position eben zurückt. Und ihr könnt auch sagen, das war eben zum Beispiel die ethische Theorie. Das eine sagt ihr aber vielleicht auf der anderen Seite lieber mehr stehen würdet. Und bei der Stellungnahme ist es eigentlich genau dasselbe, nur dass ihr eigentlich hauptsächlich immer die eine Seite beleuchtet. Das heißt entweder Pro oder Contra und dann eben Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und das war es auch heute mit der Folge zur Medizinethik. Wie gesagt, haben wir jetzt nicht wirklich ein konkretes Beispiel analysiert, weil ich kein Arzt bin, kein Mediziner, ich bin kein Mitglied eines Ethikrats und finde es deswegen auch nicht legitim, in einer Podcast-Folge einfach irgendwelche Informationen runterzubrettern, die ich zum Beispiel im Internet gelesen habe oder im Unterricht gelernt habe. Ich würde aber Interesse daran haben, irgendwann mal vielleicht eine ausführlichere Diskussion oder Debatte darüber zu führen, über eben so ein ethisches, medizinethisches Thema. Dafür braucht es aber viel, viel mehr Recherche und viel, viel mehr Hintergrundwissen. Also lasst mich gerne dazu wissen, ob ihr das hören würdet, ob das euch interessieren würde und was für Themen euch da interessieren würde. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr das hört. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.